HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Denn wer der neue Oberbürgermeister von Frankfurt wird, das entscheidet sich bei einer Stichwahl. Und die Kandidaten, die sind schon wieder voll im Wahlkampfmodus. Am Sonntag hatten die Frankfurterinnen und Frankfurter gewählt, doch keiner der Kandidaten konnte die nötige Mehrheit erzielen. Die beiden Bestplatzierten, Uwe Becker von der CDU und Maik Jose von der SPD, treten also noch einmal an, und zwar am 26. März zur Stichwahl. Und bis dahin sind es ja nur noch 3 Wochen. Wie die beiden jetzt die Wählerinnen und Wähler jeweils von sich überzeugen wollen, darüber berichtet Hanna Immich.
Uwe Becker zeigt sich siegessicher und stellt sich schon als zukünftigen OB dar, kritisiert indirekt die Arbeit von Maik Jose als jetzigem Planungsdezernenten und will dessen ureigenes Thema soziale Wohnungspolitik für sich einnehmen.
Ich glaube, dass ich für eine Politik im Wohnungsbau stehe, die bezahlbares Wohnen möglich macht. Wir brauchen für Auszubildende Wohnformen, wie für Studierende auch, aber auch für junge Familien. Und das sind Themen, wo ich glaube, im Moment eher viel angekündigt als umgesetzt wird. Und jetzt kommt die Zeit mit mir, wo wir auch wirklich umsetzen, Stadtteile gesund voranentwickeln können, keine Luftschlösser und Betonklötze auf der grünen Wiese planen, sondern Wohnungsbau, der wirklich auch in den nächsten Jahren entsteht.
Planungsdezernent Josef, SPD, schießt zurück. Becker solle sich nicht mit Kritik an anderen aufhalten, sondern sich lieber selbst an seine politischen Zusagen halten. Schließlich habe Becker beispielsweise die Pläne für das Neubaugebiet im Norden Frankfurts an der A5 einst in einer Pressekonferenz mit ihm zusammen vorgestellt und jetzt distanziere er sich davon. Josef fordert, dass Becker besser als Teil der hessischen Landesregierung in seiner Position als Europastaatssekretär und Antisemitismusbeauftragter Frankfurt unterstützen solle.
Also beispielsweise eine Verordnung, damit wir gegen spekulativen Leerstand in unserer Stadt vorgehen, damit wir bezahlbaren Wohnraum schützen können, dass wir finanzielle Unterstützung für den Neubau unserer städtischen Bühnen bekommen. Da braucht er jetzt quasi gar keine neuen Posten, sondern das kann er als Teil der Landesregierung.
Beide, Becker wie Josef, positionieren sich. Uwe Becker betont noch einmal, dass er ein Verkehrskonzept mit Augenmaß wolle, in dem auch Autos in der Innenstadt ihren Platz haben. Er wäre ein OB der Mitte, der von außen kommt. Ein Vorteil, sagt er selbst.
Ich stehe als Uwe Becker für den wirklichen Neuanfang in dieser Stadt. Der Stillstand in der Politik im Römer muss ein Ende haben. Und ich bin jemand, der wirklich glaubwürdig für diesen Neuanfang stehen kann. Das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man in der Koalition vom einen auf den anderen Stuhl wechselt.
Und SPD-Mann Josef betont noch einmal, dass er für ein soziales Frankfurt stehe, viel Geld für Schulen und Kitas investieren möchte. Er will damit überzeugen, dass er ein Oberbürgermeister der aktuellen Stadtregierung wäre, die sich aus Grünen, SPD, FDP und Volt zusammensetzt.
Wichtig, und darüber freue ich mich, ist, dass die Stadtregierung, das progressive Lager, das für eine ökologische, soziale und moderne Stadt steht, eine Mehrheit hat. Und die Mehrheit möchte ich jetzt mobilisieren in den nächsten 3 Wochen. Das ist für mich Herausforderung und Ansporn zugleich.
Eine erste Analyse des städtischen Wahlamts zeigt, Uwe Becker hat am stärksten die Wählerinnen und Wähler seiner eigenen Partei mobilisieren können. Maik Jose dagegen bekam auch Zustimmung von ehemaligen Wählerinnen und Wählern anderer Parteien, vor allem von den Grünen.
Hanna Immich über die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Am 26. März gehen Uwe Becker von der CDU und Maik Jose von der SPD in die Stichwahl. Und in Kassel wird es übrigens auch spannend. Da wird schon jetzt am Sonntag ein neuer OB gewählt. Bahnkunden in Hessen müssen ab April tapfer sein. Die ICE-Strecke zwischen Kassel und Fulda wird nämlich komplett gesperrt. Und das ganze 8 Monate lang. HR-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm kennt die Hintergründe. Und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, was kommt denn da auf die Fahrgäste genau zu?
Also das wird schon heftig für alle, die da unterwegs sind, denn 8 Monate lang wird kein einziger ICE fahren zwischen Fulda und Kassel. Alle Züge werden dann umgeleitet und brauchen dadurch viel, viel länger. Bis zu 1 Stunde Fahrzeit kommt dann obendrauf für die Fahrgäste. Einige Fahrten werden sogar ganz gestrichen oder einzelne Halte entfallen. Betroffen sind zum einen Verbindungen nach Frankfurt und dann weiter Richtung Süden und dann Verbindungen in den Norden nach Berlin und nach Hamburg. Und auch im Nahverkehr kommt es in den 8 Monaten zu Ausfällen und Änderungen, vor allem rund um Kassel. Also diese Sperrung betrifft sehr, sehr viele Fahrgäste.
Warum muss denn die Strecke so lange gesperrt werden?
Die Bahn erneuert die Schnellfahrstrecke komplett und tauscht da wirklich alles aus. Unter anderem sind das 163 Kilometer Gleise, fast 200.000 Schwellen. Also das sind schon aufwendige Arbeiten, die man auch tatsächlich nur mit einer Vollsperrung umsetzen kann. Die Arbeiten stehen in einem größeren größeren Kontext, nämlich der Sanierung der ICE-Strecke von Hannover nach Würzburg. Fulda-Kassel ist ein Teil davon. Und 2019 hatte die Bahn mit dieser großen Generalsanierung begonnen. Der Abschnitt von Göttingen nach Kassel war deshalb auch schon gesperrt. Letztes Jahr war es dann Fulda-Würzburg und jetzt eben Fulda-Kassel. Es war bisher aber nicht ganz so lange. Also 8 Monate ist schon sehr, sehr lang. Mit Beginn der Osterferien geht's los am 1. April.
Tapfer sein heißt es bald für viele Bahnkunden, denn die Strecke zwischen Fulda und Kassel wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Und das ganze 8 Monate lang. Infos dazu hatte Marie-Kathrin Fromm. Tja, und vermutlich wird es dann auch viele Pendler geben, die wegen dieser Sperrung aufs Auto zurückgreifen. Tja, umweltfreundlich ist das natürlich nicht. Die Politik will ja eigentlich genau das Gegenteil, dass wir nicht Auto, sondern mehr Bahn fahren. Denn der Klimawandel ist und bleibt ja eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Der Hessische Landtag hat erst kürzlich ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und jetzt haben Umweltministerin Priska Hinz und Energieminister Tarek Al-Wazir von den Grünen den dazugehörigen Fahrplan in Wiesbaden vorgestellt. In diesem Klimaplan sind 90 Maßnahmen aufgelistet, wie Hessen bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll. Unser Landtagskorrespondent Sebastian Jakob hat sich angeschaut, wie der Plan genau funktionieren soll.
Blaues Wasser, funkelnde Fliesen, moderne Leitungen. Auf den ersten Blick ist klar, das Freibad bei Hof Fieber in der Rhön ist nagelneu. 2 Jahre lang wurde es saniert. Das Besondere, über eine Solaranlage wird das Wasser erwärmt. Bisher hat das eine klassische Ölheizung erledigt. Die ist jetzt Geschichte. Stattdessen am Start Solarzellen und eine Wärmepumpe. Gut fürs Klima und gefördert von Kreis und Land. Mit rund 1 Million Euro. Für den parteilosen Bürgermeister Markus Röder eine große Hilfe.
Ohne die Fördermittel des Landes beim Swim, glaube ich, wäre die Initialzündung ferngeblieben. Und von daher sind wir ganz froh darüber, dass es sowohl die Swimmittel gab, als auch dann die Mittel durch den Landkreis. Und dann werden ja noch innovative Dinge gefördert, wie die Absorberanlage separat. Und da sind wir ganz froh, dass uns das gelungen ist.
Umbauten wie diese möchte die Landesregierung künftig massiv vorantreiben. 90 solcher Maßnahmen sind im neuen Klimaplan verankert, den die Landesregierung heute in Wiesbaden vorgestellt hat. 370 Millionen Euro stehen dafür im Doppelhaushalt 2023-24 bereit. Beispielsweise soll die Landesverwaltung klimaneutral werden, erneuerbare Energien massiv ausgebaut und die Verkehrswende beschleunigt werden. Energieminister Tarek Al-Wazir von den Grünen sieht schon Kritik auf ihn zukommen.
Und dieser Katalog, den wir da jetzt beschlossen haben als Landesregierung, das ist übrigens kein Verbotskatalog. Aus meiner Sicht ist es ein Chancenkatalog, wo wir wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen zeigen, was möglich ist. Und wir müssen dann aber auch wirklich Tempo machen.
Tempo machen, das wollen auch Umweltschutzorganisationen wie Fridays for Future. Ihnen geht der Plan nicht schnell genug, obwohl ein erstes Zwischenziel festgeschrieben ist. Eine Treibhausgasreduktion um 65% bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990. Dafür soll es eine Holzbauoffensive geben, einen Online-Marktplatz für Baustoffe entwickelt werden und zum Beispiel Moore stärker renaturiert werden. Die grüne Umweltministerin Priska Hinz erklärt, wieso.
Weil die Moore eine Kohlenstoffsenke sind. Das heißt, die Moore speichern weltweit mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Und das gilt natürlich auch für Hessen. Und wir haben Waldmoore, die sind ausgetrocknet, weil dort Kanäle gelegt wurden, damit das Wasser wegfließt. Und das müssen wir jetzt wieder ändern, damit dort CO2 gespeichert werden kann.
Moore wiederbeleben, unzählige Gebäude sanieren, Energien umdenken. Viele verschiedene Ideen also im neuen Plan. In Projekten wie beim Schwimmbad in Hof Bieber kommen sie schon jetzt zum Vorschein. Bürgermeister Markus Röder freut sich schon jetzt auf den Sommer in seinem klimaneutralen Schwimmbad.
Hessen soll klimaneutral werden und das bis zum Jahr 2045. Dafür hat die Landesregierung jetzt Maßnahmen vorgestellt in einem sogenannten Klimaplan. Infos dazu hatte Sebastian Jakob. Es ist die Kinosensation schlechthin. Das deutsche Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues wurde für 9 Oscars nominiert. Das hat es bis dato noch nicht gegeben. Letztes Mal, dass ein deutscher Film einen Oscar bekommen hat, war vor 15 Jahren. Das war damals Das Leben der Anderen. Und jetzt könnte vielleicht wieder ein deutscher Film abräumen. Im Schauspielensemble von Im Westen nichts Neues sind übrigens auch 2 hessische Schauspieler. Und wie sie die Dreharbeiten und den ganzen Rummel danach erlebt haben, das berichtet hr-kultur. Reporter Jan Tussing.
Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Im Westen nichts Neues. Der Erfolgsroman von Erich Maria Remarque wurde 3-mal verfilmt. Das Antikriegsdrama zeugt eindrücklich von der Sinnlosigkeit des Krieges. Schon die erste Verfilmung von 1930 gewann einen Oscar.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann.
Die Neuverfilmung des deutsch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger ist mit 9 Oscar-Nominierungen und 7 englischen Filmpreisen, den BAFTAs, bereits jetzt schon der international erfolgreichste deutsche Film der letzten Jahrzehnte. Eine 29 Millionen Dollar teure Netflix-Produktion, gedreht in den Barenberg-Studios bei Prag. Mit dabei der Frankfurter Schauspieler Adrian Grünewald.
Sobald man da am Set ist, wird einem wirklich Angst und Bange, weil dann kommen diese 200 Komparsen und Explosionen, solche Fake-Explosionen, die dann hochgehen und das ist schlammig. Und da die Figur ja auch eine ist, die kein erfahrener Soldat ist, sondern eigentlich ein Junge, genau wie ich, der sehr wenig Erfahrung von Krieg hat und dann da hinkommt und das auch überhaupt nicht fassen kann, war das natürlich für mich sehr dankbar.
Der 23-jährige Adrian Grünewald war noch mitten im Schauspielstudium, als die Anfrage für den Film kam. Nach dem Casting wurde er mit vielen anderen in ein Bootcamp geschickt, um zu lernen, wie man salutiert oder eine Gasmaske aufzieht.
Anfangs war es wirklich so, dass wir bis zu den Knöcheln da im Schlamm versunken sind. Und ich meine, die anderen Jungs, die dann wirklich die Schlachtszenen gedreht haben, für die muss das unheimlich anstrengend, einfach körperlich auch gewesen sein. Dann in der Kälte, ja.
Wir müssen meine Kameraden weg!
Ebenfalls am Set war der Darmstädter Schauspieler Sascha Nathan. Der 45-Jährige spielt an der Seite von Daniel Brühl, den Grafen von Oberndorf. Den gab es wirklich und er gehörte 1918 zu der Friedensdelegation um Matthias Erzberger, der Bevollmächtigte der deutschen Reichsregierung.
Das war wahnsinnig toll, diese Szene zu drehen. Also erstmal mit Daniel Brühl, der ja wirklich ein super Kollege ist. Und wir haben das in Prag gedreht, in den Barendorf-Studios und in so einem alten historischen Eisenbahnwaggon. Also es hatte schon totales Flair.
Im Namen der Menschlichkeit. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand.
Bei den Oscars in Hollywood könnte Im Westen nichts Neues als der deutsche Film in die Geschichte eingehen, der am meisten Preise abräumt. Schon jetzt eine kleine Sensation.
Jan Tussing über die Kinosensation Im Westen nichts Neues. Der deutsche Film ist für 9 Oscars nominiert und in der Besetzung sind auch 2 Schauspieler aus Hessen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es übrigens auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.